Hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde hier beim Freien Radio für Tübingen, Reutlingen und Rottenburg in der Live-Sendung am Freitag, den 24. April 2020 in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Am Mikrofon und an den Reglern begrüßt euch heute Timo Piontek. Als Studiogast ist heute bei mir das Deutsche Institut für Ärztliche Mission Tübingen. Und zwar nicht vor Ort in der Wüstenwelle, da wir ja weiterhin die Corona-Pandemie auch hier in Tübingen, der Region Neckaralb, haben. Am Telefon auf der 07071 760204. Und zwar ist es die dortige Direktorin Dr. Gisela Schneider. Hallo, Frau Schneider.
Guten Abend, Herr Piontek.
Schön, dass Sie sich für eine Stunde Lokalrunde heute Zeit genommen haben. So, die Lokalrunde befasst sich heute mit dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission aus Tübingen. Dazu ist am Telefon Dr. Gisela Schneider. Sie leitet dieses Institut bereits seit über 10 Jahren und hat das, was aktuell in Deutschland stattfindet, noch nie erlebt in dieser Funktion, aber auch sonst in ihrem Leben als Ärztin. Aber jetzt erzählen Sie mal, wie sind Sie überhaupt zum DIFAM gekommen? Das ist nämlich die Abkürzung von dem Verein.
Genau, Deutsches Institut für Ärztliche Mission. Ich bin 2007 als Direktorin hier dazugekommen, kannte das DIFAM aber schon sehr viele Jahre, weil ich viele Jahre als Ärztin in Afrika tätig war. Und das DIFAM ist in Tübingen einfach eine Institution, ja über 100 Jahre alt. Und ich war damals als junge Ärztin, als ich in Afrika tätig war, waren wir im DIFAM, um uns auszurüsten. Einmal ausbildungsmäßig, dann bekam man in der sogenannten Weltapotheke, wurden Medikamente, es wurden medizinische Gerätschaften, Instrumente gesammelt. Und ich bin sehr oft, wenn ich durch Tübingen gekommen bin in meinen Heimataufenthalten, dann eben auch beim DIFAM vorbeigegangen und habe entsprechend mich ausgerüstet für die Einsätze jeweils in West- oder Zentralafrika. Also von daher kannte ich das DIFAM schon sehr lange, aber die Arbeit des DIFAM hat sich sehr deutlich verändert. Früher waren wir ein Hilfswerk und am bekanntesten waren wir dadurch, dass Medikamente von Tübingen in alle Welt versandt wurden. Und heute verstehen wir uns als eine Nichtregierungsorganisation, als ein Verein, der vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit Menschen vor Ort hilft, Hilfe zur Selbsthilfe, Gesundheit weltweit zu verbessern. Und das machen wir über einen partnerorientierten Ansatz. Wir machen das nicht selber, sondern wir arbeiten mit meist kirchlichen Partnern vor Ort zusammen, um Gesundheit weltweit zu verbessern und den Zugang zu Gesundheit zu verbessern.
Dieser Verein ist ja christlich geprägt. Wie kam es, dass Sie genau gesagt haben, das ist mein Auftrag oder meine Mission, dass ich nach Afrika als Ärztin gehe?
Das habe ich schon ganz früh entschieden, als Jugendliche. Ich war im CVJM engagiert und damals hatte man ja noch nicht so viel Einblick in internationale Zusammenhänge. Es gab noch kein Internet, es gab noch kein Facebook oder Social Media oder irgendwas in dieser Richtung. Aber wir hatten immer wieder auch Menschen, die aus diesen Ländern berichtet haben. Und ich bin als junge Medizinstudentin dann in Westafrika gewesen und habe mir das mal angeguckt, was heißt es, als Ärztin in so einem Kontext zu arbeiten, und mich dann dazu entschlossen, das will ich gerne mit meinem Leben machen. Damals war das noch sehr weitreichende Entscheidungen. Man ist nicht kurz mal hin und her geflogen, sondern man ist dann tatsächlich über Jahre auch vor Ort gewesen. Und so habe ich auch die afrikanische Kultur sehr gut kennengelernt, auch eine Sprache gelernt, um auch zu verstehen, wie leben die Menschen, wie denken die Menschen, was macht sie aus. Und ich denke, das hat mich dann auch sehr stark geprägt.
Das Medizinstudium ist eine der Studiengänge, die besonders lang gehen. Hatten Sie dann auch damals während der Studienzeit Momente, wo Sie gedacht haben, wieso studiere ich Medizin und jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr drauf? Oder gab es so negative Momente gar
nicht? Ehrlich gesagt nicht, sondern ich hatte immer das Ziel vor Augen, ich will das, was ich studiere, ja auch einsetzen. Und habe dann als junge Studentin auch eine Formulatur in Afrika gemacht, um einfach das Ganze kennenzulernen, um zu sehen, will ich das wirklich? Und habe damals gesagt, ja, das ist mein Ding. Ich glaube, da habe ich auch die Fähigkeiten, Gaben bekommen, das einzusetzen. Und das habe ich ein Leben lang nicht bereut, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Man lernt anders, nicht in dem strukturierten Maße vielleicht, wie man das in Europa tut, aber man lernt sehr viel kennen, sowohl medizinisch, aber auch was öffentliche Gesundheit angeht, was Gesundheitssysteme angeht. Und da habe ich auch nach und nach mich dann in diesen Bereichen spezialisiert, vor allem in England, an den Hochschulen dort, der London School of Hygiene und der Liverpool School of Tropical Medicine, wo man das entsprechende Fachwissen sich dann einfach auch angeeignet hat, das man braucht, um in so einem Kontext arbeiten zu können.
Wo die Einladung kam zur Lokalrunde mit dem DFAM, hat man noch nicht über die Pandemie geredet und hatte auch gedacht, dass DFAM wird auch persönlich hier im Studio sein können. Wie fühlt es sich jetzt für Sie an, solche Sachen wie ein Radiobesuch nicht mehr vor Ort machen zu können, obwohl Sie ja nur wenige Kilometer vom Studio entfernt sind?
Also ich glaube, niemand hätte sich vor 2 Monaten denken können, dass so schnell sich die gesamte Welt verändert hat. Auch ich habe im Februar eben meinen Leuten gesagt, ja, wasch die Hände, Niesetikette einhalten und dann wird das Ganze schon. Keiner von uns hat wirklich geahnt, dass wir es mit so einer massiven Pandemie zu tun haben, also einer Infektion, die innerhalb von Wochen den gesamten Globus umspannt. Das, glaube ich, konnte niemand vorausahnen. Aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder davon gesprochen, dass es eines Tages mal kommen wird, dass so ein aerogen übertragenes Pathogen wie dieses Virus, SARS-CoV-2, dass sowas Ähnliches einmal kommen wird. Und wir erleben das jetzt am eigenen Leib, was das bedeutet und was es auch für uns als Menschen bedeutet, als Gesellschaft bedeutet. Und ich sehe das jetzt auch, was das im afrikanischen Kontext bedeutet, wo Social Distancing und andere Dinge ja viel, viel schwieriger umzusetzen sind als hier bei uns. Aber auch hier merken wir merken die Unsicherheit, wir merken, wie Menschen einfach ein Stück weit verängstigt sind. Das ist eine neue Erkrankung, wir kennen sie nicht und wir sind zum ersten Mal damit konfrontiert, dass zum Beispiel Krankenhäuser Platz schaffen müssen für Intensivbetten, dass man Routineeingriffe absagt, um Platz zu schaffen für Covid-19-Fälle. Zum Glück ist bisher die Epidemie in Deutschland sehr gut verlaufen, würde ich mal sagen. Also man hat die richtigen Entscheidungen getroffen und wir sind im Vergleich zum Rest der Welt, glaube ich, bisher sehr gut davon gekommen.
Hätte man das aufhalten können, indem man gesagt hätte, der Reiseverkehr wird schon früher stillgelegt?
Ich glaube, dass es sehr schwer ist, das vorauszusagen. Das Stilllegen des Reiseverkehrs, das Unterbrechen der ganzen Ketten, Lieferketten, Handelsketten, dem Austausch von Waren und Dienstleistungen, das ist auch etwas, was massive Konsequenzen hat, weil unsere ganze Welt so verknüpft ist. Ich glaube, es wäre sehr problematisch gewesen, das am Anfang überhaupt durchzusetzen. Und ich glaube, wir sind auch noch nicht so weit zu sagen, was hat das tatsächlich für Konsequenzen? Wir spüren das im Moment hier in Deutschland, dass Lieferketten unterbrochen sind, was das heißt für die deutsche Wirtschaft. Noch viel mehr spüren das unsere Partner im afrikanischen Kontext, die plötzlich von essentiellen Lebensmitteln, Medikamenten abgeschnitten sind. Und von daher glaube ich, dass gerade die Unterbrechung des Reiseverkehrs eine der schwerwiegendsten Entscheidungen war, die auch die schwerwiegendsten Folgen haben wird, mittelfristig.
Das heißt, so pleite gehen wie Fluggesellschaften beispielsweise.
Das ist das eine, aber zum Beispiel heißt es im afrikanischen Kontext in 1-2 Monaten, es gibt keine Antibiotika mehr, es gibt kein Oxytocin mehr, es wird keine essentiellen, also Basismedikamente mehr geben und dann haben wir eine viel schlimmere Konsequenz, als es Corona ist. Dass zum Beispiel Frauen verbluten, weil sie vielleicht nicht mehr Zugang zu so einem Medikament haben, das den Uterus nach der Geburt kontrolliert, weil eben dieser Kontinent sehr stark von Indien und China abhängig ist, was Medikamente angeht. Das ist nur ein Beispiel. Also ich glaube, wir sind am Anfang dieser Pandemie und wir werden erst in ein paar Wochen, Monaten diese mittelfristigen Konsequenzen wirklich sehen und auch spüren. Aber natürlich, klar, wirtschaftlich auch. Die Pleite von Fluggesellschaften oder von Unternehmen, das wird uns noch lange, lange beschäftigen.
Sie haben gesagt, das eine Beispiel mit der Medikamentenversorgung im afrikanischen Raum. Ein anderes Problem, was zwar nicht von heute auf morgen passiert, aber auch über einen längeren Zeitraum passieren kann, ist die Einsamkeit von Leuten, die alleine leben. Wie sollte man damit umgehen? Wie hat man dort gute Lösungen, dass man dort nicht ein weiteres neues Problem im Rahmen der Pandemie entwickelt?
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und dass wir jetzt, nachdem wir 4 Wochen, 5 Wochen sozusagen diesen Lockdown hatten, den absoluten Lockdown, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das wieder aufgelöst wird und dass wir lernen, sicher miteinander umzugehen. Das heißt also, eine gewisse Distanz zu wahren, aber durchaus von Mensch zu Mensch auch zu kommunizieren. Es heißt für uns auch, dass wir wieder dahin kommen, dass auch zum Beispiel Gesundheitsämter besser in der Lage sind, die Einzelfällen von Covid-19 viel besser und intensiver nachzuverfolgen. Wir müssen also genau wissen, wo ist die Infektion, wer ist betroffen, wer hatte Kontakt. Ich denke, da ist man auf einem guten Weg, das zu verbessern, aber da muss noch viel getan werden. Und wenn uns das gelingt, dass wir das wirklich lokalisieren können und dann auch die Quarantänemaßnahmen ganz spezifisch, nicht ein ganzes Land sozusagen in den Lockdown zu setzen, sondern zu sagen, dort in dem Haushalt, da gibt es den Fall, da machen wir Quarantäne und das war der Kontakt und die müssen 2 Wochen sozusagen sich jetzt schützen und abgegrenzt werden. Wenn uns es wieder gelingt, auf diese Nachverfolgung zurückzugehen, dann wird das Ganze wirklich auch, sag ich mal, manageable. Dann kann man das nachverfolgen und kontrollieren. Wir haben in der Ebola-Krise, auch im afrikanischen Kontext, ganz ausgeklügelte Systeme gehabt, wo wir Menschen, Tausende von Menschen nachverfolgt haben, in den Dörfern, mit den Kontakten, um sicherzustellen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Und das muss uns hier wieder gelingen. Inwieweit die Digitalisierung dann mal dabei zuhilft, das muss man sehen, weil eben auch Datenschutz eine Rolle spielt etc. Es ist ein komplexes Geschehen, aber ich glaube, den Arm zu stärken ist extrem wichtig, damit das allgemeine Leben wieder funktionieren kann und eben auch Besuche bei Älteren wieder möglich sind, bei Kranken. Es kann doch nicht sein, dass unsere Kranken alleingelassen sind. Und ich denke, da müssen wir Schritte gehen auf ein menschliches Miteinander und ein menschliches Führen dieser Epidemie. Kontrolle ja, aber gutes Miteinander muss durchaus möglich sein.
Können Sie dann mit Ihren Erfahrungswerten aus Epidemien in Afrika jetzt auch auf die aktuelle Krise hier in Deutschland positiv schauen und Ihre Erfahrungswerte aus diesen vergangenen Epidemien einbringen? Ist es vorteilhaft, dass Sie dort viel Arbeit im Ausland gemacht haben?
Also ich empfinde das im Moment als einen großen Vorteil. Ich arbeite ja hier ganz lokal mit in dieser Fieberambulanz am Tübinger Festplatz, den wir zusammen mit Frau Federle, dem DRK, der Frau Martin und vielen anderen niedergelassenen Kollegen aufgebaut haben. Und einfach so eine Struktur einzurichten, wo man sagt, die Menschen, die vielleicht infiziert sind, krank sind, weil sie wirklich Covid haben, aber vielleicht auch nur ein Verdachtsfall sind, die müssen wir gut behandeln. Wir brauchen Zeit, wir müssen mit ihnen reden, damit sie verstehen, wie sie sich verhalten, wie sie auch gut behandelt werden können. Hier ein Zentrum zu schaffen, wo diese Menschen gut versorgt werden und damit unsere Hausärztinnen und Hausärzte zu entlasten, dass eben in der Hausarztpraxis wieder der Blutdruckpatient und der Diabetiker etc. gut versorgt werden kann, ohne dass er Angst haben muss, ups, wenn ich zum Hausarzt gehe, hole ich mir Covid. Und ich denke, das ist ein gutes System. Auch das haben wir dort in diesen Epidemien immer angewandt, zu sagen, ich brauche das Krankenhaus für die Routine und ich muss das Zentrum für die Infektiologie separat haben, damit wir das trennen können und dass beide gut versorgt sind. Und ich kann halt in so einem Zentrum mit der kleinen Fieberambulanz, ist ja keine große Sache, aber da kann ich Schutzkleidung vorhalten. Ich kann die Leute gut sichern, damit die mitarbeiten, eben auch gesichert sind. Und wir haben jetzt in den 4 Wochen, wo wir dort tätig sind, soweit ich es bisher weiß, ist keiner der Mitarbeitenden bisher krank geworden. Also funktioniert die Schutzmaßnahmen.
War es schwierig, diese Schutzausrüstung damals dann zu bekommen?
Also es ist so, dass wir uns geeinigt haben. Wir hatten am Anfang die großen Schutzanzüge, aber es war dann sehr schwierig, die zu bekommen. Und dann sind wir auf ein Maß gegangen, einfach die Menschen zu schützen, aber mit Trigema hat uns zum Beispiel Schutzkittel genäht. Und jetzt haben wir eine Waschmaschine vor Ort. Wir können die Schutzkittel waschen jeden Tag. Wir können sie sozusagen sauber, virusfrei halten. Und wir können sie auch wiederverwenden. Das reduziert den Abfall, den wir produzieren jeden Tag. Klar, die Masken, die muss ich ständig wechseln. Und da hatten wir am Anfang Probleme. Da hatten wir wirklich nicht genug. Und jetzt ist es aber so, dass wir wirklich auch genug FFP2-Masken haben. Und wir haben genügend Mundschutz vor Ort. Das hat sich deutlich gebessert in den letzten 2 Wochen. Also da ist auch viel Arbeit reingelaufen. Das DRK hat sich sehr bemüht, aber auch der Landkreis und die Kassenärztliche Vereinigung. Es haben sich alle sehr bemüht, sodass wir jetzt, was Schutzausrüstung angeht, glaube ich, ganz gut versorgt sind. Aber wir versuchen das auch sinnvoll zu nutzen. Und warum kann ich nicht einen Kittel waschen? Dann brauche ich schon nicht wegzuwerfen. Ist natürlich mühsam, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine nachhaltige Art und Weise, damit umzugehen.
Es ist jetzt auch wieder die Zeit des Heuschnupfens. Viele Leute leiden da Jahr für Jahr drunter im Frühling, aber auch in den Sommermonaten. Was für Tipps haben Sie für die Person, dass sie sich noch besser angewöhnen, jetzt nicht in ihr Gesicht zu lang, in die Augen, Nasen? Was gibt's dort für Tipps?
Also das ist ein schwieriges Thema. Wir sehen eine ganze Reihe. Ich habe in der Fieberambulanz jetzt schon eine ganze Reihe Allergiker gesehen, die Sorge hatten wegen dem Husten, dass er Covid ist, aber es gar nicht war. Wir haben ja im Moment ein sehr trockenes Frühjahr, das heißt, es sind extrem viele Pollen in der Luft und das ist für die Allergiker richtig belastend. Ich denke, wichtig ist, dass man sich ganz, ganz häufig Gesicht wäscht, also das Gesicht, die Hände wäscht, das Gesicht wäscht und sauber hält, einfach weil die Pollen ja überall sind, aber ansonsten muss man sich vom Hausarzt seine antiallergischen Medikamente verschreiben lassen. Das Schwierige für die Menschen ist im Moment, ist, dass wenn sie husten, jeder gleich guckt, ups, ja, jeder hat Angst vor jemand, der hustet. Also da tun sich die Allergiker im Moment schwer, aber es gibt kein Patentrezept, sondern man muss halt desensibilisieren, man muss zum Spezialisten, es muss gut diagnostiziert und eingestellt werden. Aber da sind unsere Ärzte hier in Deutschland auch sehr gut drin, Patienten gut einzustellen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich einem Patienten sagen kann, nee, der Husten ist ein allergischer Husten, dann sind sie ganz erleichtert. Ach, ich habe Angst gehabt, Sorge gehabt, ich habe Covid, aber sie haben kein Covid, sondern wir machen natürlich den Nachweis klar, weil der Husten da ist, aber die Allergiker, die leiden im Moment in dieser Saison.
Die Lokalrunde spricht heute mit dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission. Nach so viel Corona, die letzten Minuten, wollen wir natürlich auch noch ein anderes Thema anschneiden in dieser Lokalrunde, und zwar ein Hospiz für Tübingen. Das ist das Thema vom DIFEM und das ist heute auch nochmal in der Lokalrunde hier auf 96,6 Megahertz. Gehenzoll, wie kam überhaupt die Idee oder dieses Projekt am Anfang zustande? Es ist ja schon weit in der Planung.
Ja, es ist schon sehr weit in der Planung. Das DIFEM ist eben neben dieser internationalen Arbeit, die wir machen, sind wir ja auch Träger der Tropenklinik Paar-Lechler Krankenhaus. Und die Tropenklinik Paar-Lechler Krankenhaus hat schon lange eine Spezialisierung in Palliativmedizin. Und schon sehr, sehr viele Jahre wird eben auch das Tübinger Projekt, die ambulante spezialisierte Palliativversorgung, von dort aus getan. Und so haben wir schon immer, sage ich mal, als eins dieser Themen, wie kann es gelingen, Menschen in der letzten Lebensphase, wenn es einfach ums Sterben geht, ums Abschiednehmen geht, wie können wir sie gut begleiten, wie können sie symptomarm leben. Und da gibt es einen Puzzlestein, der schon seit Jahren fehlt, und das ist das stationäre Hospiz. Es gibt die Palliativstation, es gibt das Tübinger Projekt, das die häusliche Versorgung macht, aber das stationäre Hospiz hat gefehlt. Nun sind wir seit langem im Gespräch. Die Tübinger Hospizdienste haben das ja auch schon viele, viele Jahre im Blick. Könnten wir ein stationäres Hospiz in Tübingen haben? Und dann hat sich vor 6 Jahren der Verein Ein Hospiz für Tübingen gegründet, der sich wirklich sehr stark gemacht hat für dieses Projekt. In der Zeit waren wir vor allem auch mit dem Neubau der Tropenklinik Paar-Lechler Krankenhaus beschäftigt. Und als dieses eingeweiht war und wir sozusagen wussten, wie kann es jetzt weitergehen, sind wir auch mit dem Verein im Gespräch gewesen. Wie weit seid ihr denn mit dem Hospiz? Wie wird es aussehen? Und da sind ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten auch erwogen worden. Und am Ende kam man dann 2018 wieder auf uns zu und wir haben uns dann angeschaut, was möglich ist, und haben den Grund und Boden zunächst mal zur Verfügung gestellt, aber dann einfach gemerkt, das passt jetzt auch wirklich in unser Portfolio hinein als Träger der Tropenklinik, Tübinger Projekt, jetzt auch das stationäre Hospiz auf dem Gelände zu erstellen. Inzwischen sind seit fast einem Jahr die Tübinger Hospizdienste auch auf dem Gelände eingezogen, oben im Haus Alblick, in der Erwartung, dass das stationäre Hospiz eben kommen wird. Und wir haben gemeinsam mit einem runden Tisch auch überlegt, wie kann es aussehen, wie kann es geplant werden. Und ja, jetzt ist die Planung so weit, dass vor einem Jahr die Baugenehmigung eingereicht wurde und gerade in dieser Woche ist die Baugenehmigung erteilt worden. Wir hatten ein Ausschreibungsverfahren im Laufe des letzten Jahres laufen und haben jetzt einen Bauunternehmer gewinnen können, sodass wir davon ausgehen, trotz Corona werden wir im Mai tatsächlich anfangen zu bauen und wir hoffen, dass wir dann in relativ zügig das Hospiz erstellen können, sodass Ende 2021 dann vielleicht schon ein Betrieb entstehen kann, aber zumindest im Januar 2022 dann das Hospiz tatsächlich den Tübingerinnen und Tübingern zur Verfügung steht.
Wie groß ist es geplant und wie viele Leute können da dann mal unterkommen, wenn es fertig ist, Ende 2021?
Ja, das ist also so geplant, dass im Hospiz zunächst mal acht Betten, acht Gästezimmer geplant sind. Das hört sich zunächst mal ganz wenig an, ist es aber eigentlich nicht, weil da ist ja auch mit den Krankenkassen sozusagen und ist verhandelt, was braucht ein Landkreis wie der Landkreis Tübingen, was wird da an Hospizplätzen normalerweise benötigt und das ist etwa das, was wir hier für unseren Landkreis brauchen. Wir haben da noch ein zusätzliches Zimmer und im Laufe des letzten Jahres sind auch weitere Gespräche erfolgt mit den Kinderpalliativdienst, der am Universitätsklinikum seinen Dienst tut, sich also um Kinder und Jugendliche kümmert und so wird es möglich sein, im Hanggeschoss des neuen Gebäudes tatsächlich auch eine Hospizwohnung noch zu erstellen, wo dann, wenn es notwendig sein sollte, eben auch Kinder und Jugendliche, die so eine Versorgung brauchen, mit ihren Eltern, mit ihren Familien aufgenommen werden können und versorgt werden können. Es wird also ein kombiniertes Projekt werden, das Erwachsenenhospiz, also das klassische Hospiz, aber auch eine Hospizwohnung soll entstehen in diesem Gebäude, oben am Rotbad, nördlich von der Tropenklinik Parlechler Krankenhaus.
Wie lange sind normalerweise so Leute dann drin oder ab wann dürfen die Menschen da reinkommen? In welchem Status müssen die da schon sein?
Also es muss klar sein, jemand kommt ins Hospiz, weil er tatsächlich nicht mehr lange zu leben hat. Das ist was von Palliativmediziner, vom Hausarzt, da wird ein entsprechendes Assessment gemacht. Und natürlich muss die Person, wir nennen die auch nicht letztendlich Patienten, sondern Gäste, die müssen an einem Punkt sein, wo sie auch bereit sind, in so ein Hospiz einzuziehen. Es ist tatsächlich die letzte Adresse, die jemand hat und jemand, der ins Hospiz kommt, weiß um diese finale Phase, um diese letzte Lebensphase. Aber es geht beim Hospiz darum, den Tagen mehr Leben zu geben und nicht dem Leben mehr Tage zu geben. Es geht um Lebensqualität und so soll auch das Konzept, das dort dann umgesetzt werden wird, so gestaltet sein, dass die Menschen dort das bekommen, was ihre letzte Lebensphase wertvoll macht. Wir haben den Slogan gemeinsam auch mit den Vereinen entwickelt, Menschen in Würde begleiten. Darum geht es beim Hospiz, also es wird vor allem eine Frage der Pflege, der Sozialarbeit, es ist ein multiprofessionelles Team, das dort arbeiten wird, zusammen mit Ehrenamtlichen, die die Menschen dort begleiten werden.
Wenn dort jetzt jemand einziehen möchte, was muss der dann im Jahr 2021 erledigen? Also muss er sich dann ans Hospiz direkt wenden und wer trägt überhaupt die ganzen Kosten?
Also die Kosten, die werden von den Krankenkassen getragen, aber leider nur zu 95%. 95% der Kosten übernimmt die Krankenkasse und jedes Jahr wird erwartet, dass über Spenden 5% der Kosten für so einen Betrieb des Hospizes aufgebracht werden. Also es ist kein Profitunternehmen, sondern es ist eine gemeinnützige Einrichtung, die auch bürgerschaftlich getragen wird, wo einfach erwartet wird, und das erwartet auch der Gesetzgeber, dass die Bürgerschaft sich beteiligt und dass man einfach, ja, zum vielleicht auch Familien oder Menschen, die dort versorgt worden sind, sich mitbeteiligen, aber eine Bürgerschaft sich mitbeteiligt an dieser Aufgabe, Menschen in dieser letzten Lebensphase in Würde zu begleiten. Aber wir haben auf dem Weg dorthin, jetzt natürlich zunächst einmal müssen wir ja auch den Bau finanzieren. Es wird gebaut werden, aber das muss finanziert werden. Es ist leider nicht so wie beim Krankenhaus, wo ich an das Land einen großen Antrag stellen kann, sondern es muss finanziert werden und das DFIM ist der Risikoträger für diese Finanzierung. Das heißt, wir müssen das Geld aufbringen und wir haben aber schon viel Engagement von der Stadt und vom Landkreis, also von den Menschen in der Stadt, von den Menschen, die im Landkreis leben, erfahren. Und wir müssen aber in den nächsten Monaten, da werden wir auch noch aktiv werden, um tatsächlich die letzte Finanzierungslücke für den Bau auch noch zu schließen, damit wir wirklich sicherstellen können, dass der Bau dann gut fertiggestellt wird.
Das heißt, das Fundament, das Gebäude wird vom DFIM gezahlt, aber diese laufenden Betriebskosten dann mal später werden fast komplett von den Krankenkassen, AOK, BARMER und so weiter gedeckt.
Genau. Der Betrieb wird zu 95% von den Kassen bezahlt, aber das Gebäude muss jetzt von uns als Verein finanziert werden.
Ist es dann aber nicht trotzdem ziemlich teuer? Also das Gebäude erstmal neu zu bauen kostet natürlich einen großen Betrag, aber auch dieses Gebäude dann später zu unterhalten, sei es die Nebenkosten, sei es die Hausverwaltung, alles
natürlich
drum und dran.
Klar. Also all das kostet natürlich Geld, der Betrieb kostet Geld, aber es ist ja die Frage, was möchten wir? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das ist uns wichtig, wenn ich an die Drogenklinik Paul-Lechler Krankenhaus denke, hier an die Versorgung, die wir machen, eine ganzheitliche Versorgung anzubieten, wirklich, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und so soll im Hospiz, wo wir auch Träger sind, zu sagen, da auch da möchten wir diese Menschenwürde bis zum Schluss auch umsetzen und das ist uns etwas wert. Und ich glaube, das wollen wir auch transportieren, auch in die Gesellschaft hinein. Es muss uns auch als Gesellschaft etwas wert sein, dass Menschen in dieser letzten Phase einfach ein sehr würdevolles Leben und einen würdevollen Abschied erleben.
Die Tage wollen Sie gut gestalten für die Menschen dort vor Ort. Was heißt dieses Gestalten? Werden dann viele Aktivitäten, Freizeitaktivitäten gemacht? Oder wie könnte dort mal ein Alltag aussehen für einen Gast?
Jemand, der dort Gast ist, ist im Durchschnitt 3 bis 4 Wochen, manche vielleicht nur 2 Wochen, manche nur ein paar Tage, manche vielleicht auch ein, zwei Monate da. Und das Leben in einem Hospiz gestaltet sich so, wie der Gast es braucht. Es wird viel Pflege notwendig sein. Wir haben es mit schwer kranken Menschen zu tun, sonst wären sie nicht im Hospiz. Aber es soll natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass die Familie Zugang hat, dass ein Abschied nehmen möglich ist. Und dann wird es natürlich auch Dinge geben, vielleicht Kunsttherapie, Musiktherapie, vielleicht auch mal ein kleines Hauskonzert. Also Leben zu gestalten wird ein ganz wichtiger Aspekt sein, aber es ist ein Abschied nehmen und die Kräfte der Menschen, die dort wohnen und leben, sind natürlich sehr limitiert. Und man will wirklich auf den Einzelnen eingehen, auf seine physischen Bedürfnisse, auf seine sozialen, auch auf seine spirituellen Bedürfnisse wird man eingehen. Und da kommt es ganz drauf an, was die Menschen mitbringen, was die Gäste mitbringen, mit ihren Familien, mit Angehörigen, die da auch begleitet werden sollen, in diesem Prozess des Abschiednehmens.
Sind es dann nicht gewisse Herausforderungen, wo dann vor den Pflegekräften liegen, dass sie andauernd neue Gäste dort haben werden? Ist es eine, das andere ist aber auch, dass die Gäste dann jetzt nicht wieder heimgehen wie in einem Hotel, sondern wirklich dann verstorben sind?
Das ist eine ganz große Herausforderung für jeden, der in diesem Bereich arbeitet. Aber dafür bilden wir ja auch aus. Also es gibt ja spezielle Kurse, die dafür angeboten werden und die Tübinger Hospizdienste zum Beispiel bilden Ehrenamtliche aus. Was heißt es, jemanden in dieser letzten Phase des Lebens zu begleiten? Da gibt es Kurse der Hospizdienste, die Ehrenamtliche ausbilden und die ganzen Fachkräfte, die dort sind, sowohl also die Krankenschwestern, Krankenpfleger, haben alle eine Palliativ-Care-Ausbildung. Das heißt, sie sind in dieser speziellen Art der Versorgung ausgebildet, was die Pflege angeht, was die medizinische Versorgung angeht, was die soziale und spirituelle Versorgung angeht. Natürlich ist es eine Herausforderung und da muss man auch sehr gut als Betreiber auf das Team achten, damit auch die Pflege, auch die Menschen, die dort arbeiten, entsprechende Unterstützung bekommen, entsprechende Begleitung, damit das nicht zur Belastung wird. Aber das lernt man auch, damit umzugehen. Die Erfahrung ist, dass viele Menschen auch vieles zurückbekommen, dass die Menschen sehr dankbar sind für diese Versorgung, die sie in einem Hospiz bekommen. Und von daher, es ist nicht nur traurig, es ist natürlich klar, Abschied nehmen, aber es ist auch etwas Wertvolles, Menschen in Würde zu begleiten.
Heute ist am Telefon auf der 07071 760204 Dr. Gisela Schneider. Sie ist Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission, kurz gefasst DIFEM. Wir haben über das Hospiz, das bald vermutlich im Mai seinen Spatenstich hat, hier in der Universitätsstadt Tübingen. Aber wie kommen die Menschen überhaupt in dieses Hospiz?
Ja, das Hospiz ist da für Menschen, die Erkrankungen haben, die man nicht mehr heilen kann, die auf der letzten Wegstrecke sind. Also da hat jemand zum Beispiel eine Tumorerkrankung und ist vielleicht monatelang schon in Chemotherapie und es wird einfach nicht besser. Und man merkt, es geht nicht mehr, der Tumor ist zu groß, er ist einfach, die Krankheit ist zu weit weg fortgeschritten. Dann wird so ein Patient vielleicht verlegt, wieder kommt nach Hause und wird dort versorgt, wird vom Tübinger Projekt betreut in der ambulanten palliativen Versorgung. Und manchmal ist es einfach nicht mehr möglich, aufgrund der Symptomatik oder der häuslichen Situation, dass jemand im häuslichen Umfeld bleiben kann. Er braucht jetzt eine Versorgung für diese letzte Phase und wird dann ins Hospiz eingewiesen. Also das kann der Hausarzt machen, das kann vom Tübinger Projekt zum Beispiel eingeleitet werden oder vom Palliativmediziner. Und dann kommt er für die letzte Lebensphase ins Hospiz. Das kann, manchmal sind es Tage, manchmal sind es Wochen, die jemand im Hospiz dann verbringt.
Das machen auch viele Tübinger Vereine, wie der Tübinger Hospizverein, stark sich für dieses Hospiz. Seit wann machen die sich stark als Vereine für das und wie ist die Zusammenarbeit mit dem DIFEM?
Also die Tübinger Hospizdienste gibt es ja seit über 25 Jahren. Die machen sich schon sehr lange stark für diese Arbeit, bilden seit Jahren Ehrenamtliche aus, die Menschen in dieser Lebensphase begleiten, auch zu Hause, auch im Krankenhaus. Und wir haben in Tübingen die besondere Situation, dass wir seit 2013 den Verein Ein Hospiz für Tübingen haben, der sich aus den Hospizdiensten heraus entwickelt hat, weil Menschen gesagt haben, wir brauchen jetzt dieses stationäre Hospiz. Und die sind hoch engagierte Ehrenamtliche, die sich mit stark machen, dass das Hospiz jetzt entsteht, aber dann auch ein Förderverein sein werden, der dafür sorgt, dass diese 5%, die einfach da sind an Abmangel jedes Jahr, dass die über Spenden finanziert werden können. Also der Verein Ein Hospiz für Tübingen versteht sich als Förderverein, der dann sozusagen richtig aktiv wird, wenn das Hospiz dann in Betrieb geht, aber uns jetzt auch schon unterstützt mit der Finanzierung des Baus, denn bevor das Hospiz in Betrieb gehen kann, muss es gebaut werden und das ist unsere große Priorität im Moment, dass wir Spenden bekommen aus der Bürgerschaft von Menschen, die einfach sich mit engagieren wollen, damit der Neubau wirklich entstehen kann.
Wer wird eigentlich Mitglied im DIFEM? Wie wird man dort Mitglied in diesem Verein, der sich ja für das Genannte von der heutigen Sendung einsetzt? Und wie kann man das aktuelle Projekt des Hospiz unterstützen, jetzt und auch später bei den laufenden Kosten?
Also das Hospiz kann man unterstützen, indem man einfach Hospiz Tübingen in Google eingibt und dann kommt man auf unsere Webseite hospiz-tübingen.de und kann das Projekt dort unterstützen. Man kann sich auch für den Verein engagieren, der ja drei große Aspekte hat, die internationale Arbeit, Träger der Tropenklinik, Paul-Lechler-Krankenhaus und eben das Hospiz. Und da findet man mehr Informationen auf www.difem.de und man kann sich da engagieren, auch in ehrenamtlicher Weise einbringen und Natürlich kann man auch Mitglied werden. Wir freuen uns über Leute, die sagen, da will ich richtig dabei sein und da will ich auch Mitglied werden. Das geschieht dann, indem man sich mit unserem Verwaltungsrat in Verbindung setzt und dann einem Mitglied, als Mitglied aufgenommen werden kann.
Also kann eigentlich prinzipiell jeder Mitglied werden, wo das als unterstützenswert findet.
Genau, jeder kann sich hier engagieren, jeder kann sich hier einbringen, entweder lokal hier in Tübingen mit der Arbeit, die wir hier tun, also zum Beispiel im Hospiz, für das Hospiz oder auch in unserer weltweiten Arbeit Gesundheit für die eine Welt.
Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant gewesen, die vergangene Stunde über das DIFEM mit aktuellen Themen der Corona-Pandemie und ein Hospiz für Tübingen. So schnell vergeht auch die Zeit wieder. Die Lokalrunde ist am Ende wieder angelangt. Vielen Dank an Dr. Gisela Schneider für Ihr heutiges Telefoninterview.
Herzlichen Dank, Herr Björnczyk.